기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 391. Wir beginnen wie immer mit dem Nachrichtenblock. Allerdings ist dieser diesmal recht kurz geraten. Es gibt nämlich nur eine Meldung und diese dreht sich dann auch noch um uns. Ihr dürft gespannt sein. Natürlich haben wir noch drei Beiträge für euch. Ein Interview und ein Hintergrundbericht informieren über den kürzlich beendeten Lehrerstreik in Mexiko. Unser dritter Beitrag führt uns nach Kolumbien. Dort haben junge Menschen der Stadt den Rücken gekehrt, um auf dem Land ein alternatives Lebensmodell auszuprobieren. Für die Aufmerksamen unter euch, nicht wundern, ihr habt den Beitrag bereits gehört. Das ist allerdings schon ein Weilchen her. Eine abwechslungsreiche halbe Stunde wünschen euch die Ondistas.
Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer. Wir haben da mal eine Frage. Wie findet ihr uns eigentlich? Also mal ehrlich, sind die Beiträge spannend gemacht? Kommen die Länder und Themen vor, die euch interessieren? Oder gehen euch unsere Stimmen etwa auf die Nerven? Nein, aber im Ernst, seit wann kennt ihr Onda? Hört ihr uns im Radio oder lieber am Computer? Das und mehr wollen wir mit unserer Umfrage zum HörerInnen-Feedback rausfinden. Keine Angst, die Umfrage dauert nicht lange und tut auch nicht weh. Sie ist kinderleicht, um nicht zu sagen, idiotensicher. Ihr schafft das. Den Link zur Befragung findet ihr auf unserer Homepage npla.de oder auf unserer Facebook-Seite nachrichtenpool.lateinamerika. Wer unseren NPLA-Newsletter bekommt, kriegt den Link in der nächsten Nummer direkt zugeschickt. Wie gesagt, wir wollen euer Feedback. Bitte macht mit und sagt es gerne weiter.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Mit mehr als 2 Wochen Verspätung begann im Süden Mexikos das neue Schuljahr. Denn erst Anfang, Mitte September beendeten die Mitglieder der linken Lehrergewerkschaft CENTE ihren seit Mitte Mai andauernden Streik. Mit ihm protestierten die LehrerInnen gegen die Umsetzung einer 2013 beschlossenen Bildungsreform. Sie forderten die Rücknahme des neoliberalen Reformpaketes und eine Einbeziehung von LehrerInnen und SchülerInnen bei der Reform des maroden mexikanischen Bildungssystems.
Am 19. Juni 2016 kam es im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Bundespolizei. Mindestens 8 Menschen wurden von der Polizei erschossen, als diese versuchte, die Autobahn zwischen den Bundesstaaten Puebla und Oaxaca zu räumen. Die strategisch wichtige Durchfahrtsstraße wurde durch Lehrer, Lehrerinnen und die sie unterstützende Bevölkerung tagelang besetzt gehalten. Mit ihren Barrikaden protestierten die Demonstranten gegen die Umsetzung der 2013 beschlossenen Bildungsreform. Mitte Mai begannen die Mitglieder der linken Lehrergewerkschaft Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, kurz CENTE, einen unbefristeten Streik, um ihrer Forderung nach Rücknahme des Reformpaketes Nachdruck zu verleihen. Auch wenn es nach der tödlichen Konfrontation zu ersten Gesprächen zwischen Regierung und CENTE kam, gibt es weiterhin unüberwindbare Differenzen. Aber warum sind die Positionen der Konfliktparteien so unvereinbar, dass sie sich nicht auf ein von allen Seiten getragenes Reformpaket einigen können?
In unserer Schule gibt es nicht einmal richtige Toiletten, sondern nur ein Plumpsklo. Die 2 Klassenzimmer sind heruntergekommen und dienen gleichzeitig als Lagerraum und Rektorat. Und es gibt keinerlei Lehrmaterial. Wir müssen die Eltern um Spenden bitten, damit wir es kaufen können.
beschreiben Lehrerinnen aus einer kleinen Gemeinde in Oaxaca die Situation an ihrer Schule im ländlichen Mexiko. Luis Hernandez Navarro kennt die Bedingungen genau, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer im verarmten Süden Mexikos zu kämpfen haben. Er leitet die Meinungsseite der linksliberalen Tageszeitung La Jornada. Und er schrieb mehrere Bücher über die Reformbemühungen der oppositionellen linken Lehrergewerkschaft CENTE, die er selbst mitgegründet hat.
Ein großes Problem ist die enorme Ungleichheit und die fehlende soziale Gerechtigkeit im mexikanischen Bildungssystem. Der Großteil der finanziellen Mittel wird für Schulen in den reichsten Teilen des Landes ausgegeben. Aber fast die Hälfte der Schulen Mexikos sind jahrgangsübergreifende Schulen in verarmten ländlichen Gemeinden. In ihnen unterrichtet ein einzelner Lehrer Schüler mehrerer Klassenstufen in ein und demselben Klassenzimmer. Und das sind die Schulen, denen die geringsten finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.
Die Probleme der jahresübergreifenden Schulen, ihre Unterfinanzierung und schlechte Ausstattung mit Lehrmitteln werden mit der beschlossenen Bildungsreform nicht angegangen, unterstreicht Hernandez Navarro. Im Gegenteil. Unter dem Vorwand, den Schulen eine größere Autonomie zu geben, soll den Eltern die Verantwortung zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs übertragen werden. Eine zusätzliche Belastung, die viele Eltern kaum tragen werden können. Der Publizist Hernandez Navarro geht sogar noch einen Schritt weiter. Er erklärt, dass die umstrittene Reform keines der wesentlichen Probleme des mexikanischen Bildungssystems angeht. 5 Millionen Erwachsene können weder lesen noch schreiben. 40% der mexikanischen Kinder und Jugendlichen erlangen nur den Grundschulabschluss. Und das nicht zuletzt, weil viele Schüler aus wirtschaftlichen Gründen vorzeitig die Schulausbildung abbrechen. Ein wichtiger Punkt der Reform allerdings ist die Öffnung des Bildungssektors für die Kräfte des freien Marktes.
Diese Reform folgt dem Diktat der mexikanischen Unternehmerverbände. Darüber hinaus haben Institutionen wie die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine Reihe von allgemeinen Empfehlungen formuliert, welche Bestandteil der Reform geworden sind. Die Reform dereguliert das Bildungssystem, um den Kräften des Marktes eine umfassendere Beteiligung an ihm zu ermöglichen und öffnet somit mittelfristig die Tür für eine Privatisierung des Bildungssektors.
Abgesehen davon, dass privaten Unternehmen ein größerer Einfluss auf den Bildungssektor gewährt werden soll, verfolgt die Reform ein zweites großes Ziel. Der Einfluss der vor allem im Süden Mexikos starken CENTE soll zurückgedrängt werden. Um dies zu erreichen, wurde eine obligatorische Evaluierung der Lehrkräfte in das Reformpaket aufgenommen. In regelmäßigen Abständen sollen sich die Lehrerinnen und Lehrer einem landesweit einheitlichen Test durch die Schulbehörden unterziehen. Wer sich der Leistungskontrolle verweigert oder bei ihr schlecht abschneidet, muss den Hut nehmen. Vor allem gegen diese bestrafende Evaluierung wehrt sich die CENTE.
Natürlich haben die Lehrer nichts gegen eine Überprüfung ihrer Arbeit. Wogegen sie sich aber wehren, ist die Einführung einer bestrafenden Evaluierung, die, anstatt das Gute ihrer Arbeit hervorzuheben und Lösungen für Defizite zu suchen, das Hauptaugenmerk auf Sanktionen legt und ihnen die Arbeitsplatzsicherheit nimmt. Sie lehnen ein standardisiertes Evaluierungsverfahren ab, das weder die kulturelle und sozioökonomische Diversität des Landes noch die Einschätzung der Kollegen berücksichtigt und in vielen Fällen kaum etwas mit ihrer Arbeitsrealität zu tun hat.
In den armen Vierteln und ländlichen Gemeinden Mexikos leisten Lehrer mehr als nur den Kindern und Jugendlichen Wissen zu vermitteln. Sie spielen eine wichtige Rolle im sozialen Leben ihrer Kommunen. Lehrerinnen und Lehrer helfen den Menschen bei Behördengängen, halten Erste-Hilfe-Kurse ab oder schieben Initiativen zur Einhaltung der Hygiene an. Aber sie treten auch gegen Menschenrechtsverletzungen oder religiösen Fanatismus auf. Deshalb bringen viele Gemeinden ihnen großen Respekt und volles Vertrauen entgegen. Das erklärt auch die breite Unterstützung der CENTE durch die Bevölkerung im Süden des Landes. Luz del Monte Lara, Vorsteherin der Mixtekengemeinde Santo Domingo Yanhuitlán in Oaxaca, unterstreicht dies noch einmal auf einer Versammlung mit Vertretern der CENTE im Juli dieses Jahres.
Condenamos la postura de represión que han manifestado los gobiernos federal y del estado de Oaxaca.
Wir verurteilen die Repression der Regierung gegen die Lehrergewerkschaft CENTE und die Familien, sozialen Organisationen und Gemeinden, die gemeinsam mit ihr gegen die Bildungsreform demonstrieren. Und wir fordern die Absetzung von Bildungsminister Aurelio Nuño Mayer sowie die Erfüllung unserer Forderungen.
Seit Mitte September sind auch die letzten Lehrerinnen und Lehrer wieder aus den Protestcamps in die Klassenzimmer zurückgekehrt. Denn zumindest einen Teil ihrer Forderungen hat die Regierung erfüllt. Die bestrafende Evaluierung wurde zurückgenommen. Das Verfahren soll bis nächstes Jahr überarbeitet werden. Bereits entlassene Lehrerinnen und Lehrer können in ihre Schulen zurückkehren. Aber der Kampf der CENTE geht weiter. Ihr Ziel ist ein Bildungssystem, das den unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Landesteilen gerecht wird und dabei allen Mexikanerinnen und Mexikanern gleiche Bildungschancen gewährt.
Unmittelbar nach den schweren Auseinandersetzungen im Juni in Oaxaca sprach Onda Info mit Philipp Gerber von Medico International Schweiz. Philipp berichtete über die Vorkommnisse an dem schicksalhaften Wochenende und die Hintergründe der massiven Repression gegen die Lehrerproteste. Wir möchten das Interview an dieser Stelle noch einmal wiederholen.
Hallo Philipp, ich grüße dich nach Oaxaca. Uns erreichten Berichte über gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Bundespolizei am letzten Wochenende. Es ist von vielen Verletzten und mehreren Toten die Rede. Wie ist die Situation zurzeit in Oaxaca?
Ja, im Bundesstaat Oaxaca in Südmexiko haben wir seit Freitag eine Situation, die laufend eskaliert. Wir haben letztes Wochenende, also insbesondere am Sonntag, eine 15-stündige Polizeiaktion gehabt. Bei dieser Polizeiaktion sind ganz viele Leute in Mitleidenschaft gezogen worden, die sich bei den Blockaden an verschiedenen Orten aufgehalten haben. Man spricht inzwischen von 6 bis 10 ermordeten Zivilisten. Die meisten sind umgekommen bei einem Polizeiangriff in der Gemeinde Nochislan in der Mixteca, wobei dann auch Schusswaffen eingesetzt wurden von der Polizei. Anschließend ist die Polizei Richtung Oaxaca-Stadt. Beim Eingang der Hauptstadt hat es weitere mehrstündige Auseinandersetzungen gegeben, wo etwa an die 50 Barrikaden errichtet wurden gegen die Polizei, die versucht hat, auf den Hauptplatz von Oaxaca-Stadt vorzudringen, wo die streikenden Lehrer und Lehrerinnen ihr Protestcamp haben.
Von der Regierung wird behauptet, dass die Gewerkschaft der Lehrerinnen die Bildungsreform ablehnt, weil sie über Jahrzehnte etablierte Privilegien sichern will. Ist das wirklich so?
Nein, das ist nicht wirklich so. Es geht nicht um Privilegien, es geht darum, dass die oppositionellen Lehrerinnen und Lehrer, die wollen ihre erkämpften Arbeitsrechte nicht verlieren. Es gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass die Bildungsreform auf Privatisierung ausgelegt ist. Also es werden Teile des Bildungswesens dem Markt geöffnet und das ist auch eine große Gefahr, insbesondere für arme Gemeinden und arme Regionen, die bei einer Privatisierung unter die Räder kämen.
Was sind denn jetzt eigentlich die wirklichen Forderungen der Lehrerinnen?
Also die konkrete Forderung im Moment ist Dialog. Nach 3 Jahren ununterbrochener Mobilisierung spitzt sich der Konflikt immer weiter zu. Es sind jetzt auch seit einer Woche die wichtigsten Gewerkschafter verhaftet von Oaxaca. Das hat jetzt auch zur Eskalation geführt. Und die Lehrerinnen und Lehrer wollen über diese Reform reden. Diese Reform wurde über ihre Köpfe hinweg entschieden. Das geht nicht, also die müssen einbezogen werden. Dieses Weltbankdiktat, das hier angewandt wird im Bildungsbereich, kann so nicht umgesetzt werden.
Proteste der Lehrergewerkschaft CENTE gibt es regelmäßig in Oaxaca. Jedes Jahr im Mai ziehen tausende Lehrer durch die Straßen seiner Hauptstadt, um ihren Forderungen nach Verbesserungen des Bildungssystems Nachdruck zu verleihen. Was unterscheidet die diesjährigen Proteste von denen der letzten Jahre?
Ja, dieses Jahr hat sich insbesondere die Situation zugespitzt, weil die Repression stärker ist, weil es zu Verhaftungen kam von verschiedenen Gewerkschaften und weil sich jetzt auch die Gemeinden und die Eltern der Kinder mit der Gewerkschaft und den Lehrern solidarisieren. Also sind jetzt ganze Regionen eigentlich im Aufstand, haben die Überlandstraßen besetzt. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass die föderale Polizei fast schon verzweifelt versucht, diese Blockaden zu brechen, was aber nur ganz kurzfristig gelingt und dann meistens innerhalb von Stunden die Gemeinden die Straßen wieder blockieren.
Im Jahr 2006 gingen die Lehrerproteste in einen Volksaufstand über. Kann man die Situation heute mit der von damals vergleichen?
Ja, die kann man vergleichen. Nur ist die Situation heute schwieriger. Wir sind heute in einer viel stärker militarisierten Gesellschaft, auch aufgrund des sogenannten Krieges gegen die Drogenmafia. Und es kommt jetzt direkt zu Schusswaffeneinsätzen gegen Zivilbevölkerung. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation, die weiter eskalieren kann und die auch viel gefährlicher ist wie die Situation des Volksaufstands vor 10 Jahren. Die Situation im Moment ist zusätzlich komplex, weil auch in Chiapas, in Michoacán, in Guerrero die Lehrer und Lehrerinnen viele Unterstützung genießen und ebenfalls im Streik sind. Andere Bundesstaaten haben sich teilweise angeschlossen. Und die Proteste der Lehrer und Lehrerinnen sind sozusagen ein Katalysator für den Unmut im Land, für den Unmut mit der Regierung Peña Nieto. Aber auch grundsätzlich ist es ein Protest gegen die neoliberale Politik in der Region.
Ja, Philipp, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und für die Informationen zu der aktuellen Lage in Oaxaca.
Herzlichen Dank dem Onda Info und liebe Grüße nach Deutschland.
Wenn man mit der Lancha, dem Schnellboot, über den Golf von Urabá nach San Pacho kommt, sieht man im Wald über der Küste eine weiße runde Kugel leuchten. Auf dem Trampelpfad etwas außerhalb des Dorfes weist ein unscheinbares Schild auf die weiße Kuppel hin. Bosque El Domo steht drauf. 100 Meter geht's einen steilen Pfad bergauf, an der Glocke läuten, ein Hund bellt und schon kommt Rodrigo Jiménez, ein hagerer, freundlicher N30er mit dünnem Bart und schmaler Brille.
Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Jiménez. Vivo en Colombia, Sudamérica, en una zona semiselvática, en una zona remota, viviendo una vida lo más independiente posible de la ciudad y de todos sus sufrires y sus andares.
Hier in der entlegenen Provinz Chocó im Norden Kolumbiens gibt es ein ziemlich ungewöhnliches Wohnprojekt. Im Jahr 2001 ist eine Gruppe junger Leute aus der kolumbianischen Großstadt Cali in die dünn besiedelte Bergregion gezogen, um ökologisch und nachhaltig zu leben, ohne auf sämtliche modernen Annehmlichkeiten zu verzichten.
¿Qué es necesario para una vida plena? ¿Qué es necesario para vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Ese tipo de preguntas las hemos discutido durante muchos años y hemos llegado a lo que somos hoy en este momento.
Sie recyceln Müll und erzeugen Strom mit Wind- und Sonnenenergie. Nach dem Prinzip der Permakultur versuchen sie, ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig mit allen Ressourcen zu wirtschaften.
Nuestro experimento se basa en...
Unser Experiment basiert auf der Nachhaltigkeit in einem halbtrockenen tropischen Klima. Diese Nachhaltigkeit wollen wir mit 2 Strategien erreichen.
La primera se llama vida simple, también le llaman simplicidad voluntaria.
Die erste heißt einfach leben oder freiwillige Einfachheit. Zum anderen benutzen wir die angemessene Technologie, um diejenigen Sachen zu haben, die wir als Annehmlichkeiten aus der Stadt kennen, die man aber auch in abgelegenen Gegenden erreichen kann mit den Ressourcen, die es vor Ort gibt.
Usando los recursos que hay alrededor.
Vamos al principio.
Rodrigo führt uns über das schöne Gelände, das an einen alternativen Technologiepark erinnert. In einer Gegend, in die man nicht mit dem Auto hinkommt, weil es keine Straßen gibt. Auf dem Rundgang präsentiert Rodrigo die technischen Neuerungen der letzten Jahre.
A ver, ¿qué hemos hecho acá? Como tecnología apropiada, hemos utilizado la fuerza humana para hacer una lavadora, para hacer una máquina de moler.
Was haben wir hier gemacht? Als passende Technologie haben wir unsere Körperkraft verwendet, um eine Waschmaschine zu bauen und eine Mühle. Mit Körperkraft und dem Pedalsystem sind wir auch dabei, Strom zu erzeugen.
Es en este momento muy viable para todo el planeta.
Die Fahrradtechnologie halten wir momentan für eine sehr praktische Technik für die ganze Welt und vor allem für die Länder Zentral- und Südamerikas, die in den abgelegenen Zonen keinen Zugang zu komplizierter Technik haben. In diesem Gebiet zum Beispiel ist die nächste Werkstatt weit weg. Sie liegt 40 Minuten mit dem Schnellboot entfernt.
Un taller de mecánica a unos 40 minutos en lancha.
Ich frage, ob Rodrigo uns etwas vorführen kann, etwas, das Geräusche macht, damit man es aufnehmen kann. Denn im Bosque El Domo hört man nur das Meer.
O sea, la vida acá es muy silenciosa, o sea, no hay ruido. Pues ese es otro detalle, no hay ruido, no tenemos ruido, entonces no hay cosas que se puedan oír. Lo máximo es una lavadora y es un golpe.
Das Leben im Chocó ist sehr ruhig, sagt Rodrigo. Da bleibt zum Vorführen nur die Waschmaschine. Die Plastiktonne, die mit zwei Fahrrädern angetrieben wird, ist die schnellste Waschmaschine der Welt. Ja.
Tres minutos en lavar la ropa y pueden llegar a ser hasta 10 libras. Tres minutos.
Drei Minuten braucht man nur, um bis zu 10 Pfund Wäsche zu waschen. Zwei Leute reichen dafür aus. Zwei Leute haben fast anderthalb Pferdestärken. Es gibt keine normale Waschmaschine, die so viel Power hat. Zwei Leute in irgendeiner abgelegenen Gegend ohne Strom reichen. Das befreit Frauen und Männer von der schweren Arbeit, Wäsche zu waschen. Und damit haben wir Zeit. Und das ist das Hauptziel davon, weit weg zu leben. Und wir müssen kein Geld dafür bezahlen.
Entonces nos da tiempo, que era el objetivo primordial de vivir. Lejos. Y no tenemos que pagar plata por esto.
Nachbarn kommen öfter vorbei, manche nur um Fotos zu machen, andere lassen sich die Waschmaschine nachbauen, denn sie hat extrem viele Vorteile. Die Waschmaschine ist nicht nur schnell und kostet keinen Strom, sie verbraucht auch wenig Wasser. Und gerade das ist besonders wichtig, denn das Wasser, sagt Rodrigo, ist inzwischen so wertvoll wie Erdöl. Und zumindest jetzt in der Trockenzeit ist das Wasser selbst im Chocó knapp.
Más importante de vivir en zona remota y desconectado de la.
Einer der wichtigsten Aspekte beim Leben in einer abgelegenen Zone, fernab von den öffentlichen Dienstleistungen, ist, wenn du selbst darüber bestimmst, wie du Energie produzierst, das Wasser, die Bildung, dann hast du dein Leben in der Hand. Niemand bestimmt über dich. Und wenn du dein eigenes Leben bestimmst, dann bist du unabhängig, auch geistig unabhängig.
Nadie te la maneja. Y cuando tú manejas tu vida, tienes independencia. Independencia mental.
Was es aber im halbtrockenen tropischen Klima im Überfluss gibt, sind Sonne und Wind. Solarzellen spenden 60% der benötigten Energie. Ein selbstgebastelter Windgenerator erzeugt 150 Watt. Eine mit kleinen Glasplättchen beklebte Parabolantenne bündelt die Sonnenstrahlen bis maximal 600 Grad. Zum Kochen, versichert Rodrigo, braucht seine Antenne genauso lange wie ein in Kolumbien üblicher Gasherd.
Si tú tienes la energía, si tú eres dueño de tu energía, no tienes que trabajar para pagar esa energía. La energía la estás obteniendo del ambiente.
Wenn du die Energie hast und diese Energie besitzt, musst du nicht dafür arbeiten. Die Umwelt produziert diese Energie. Alles, was du in erneuerbare Energien investierst, ist extrem haltbar. Wenn du von erneuerbarer Energie lebst, bist du nicht der Unsicherheit unterworfen, die es weltweit darüber gibt, was in Zukunft passieren wird. Du bestimmst über dein eigenes Leben. Wir bestimmen selbst, dass wir hauptsächlich von Sonnenenergie leben, von der Sonne und dem Wind. Und dann ist es unwichtig, was außerhalb passiert. Dieser Grad der Autonomie zeigt sich auch ganz klar in finanzieller und intellektueller Unabhängigkeit. Das ist eine der größten Errungenschaften, die wir hier haben.
Y la independencia intelectual es uno de los logros más grandes que hemos obtenido acá.
Die runde weiße Kugel, die man vom Meer aus sieht, ist das Wohnhaus, ein Domo Geodesico. Der Boden ist aus Holz, die Kuppel aus Pappmaché mit Zement gemischt. Genau berechnete Luftlöcher sorgen dafür, dass es in der Kuppel angenehm kühl bleibt. und gemütlich ist es auch noch. Im Gegensatz zu Ökohäusern in den USA hat die Konstruktion des Domo gerade mal 1000 US-Dollar gekostet. Für Rodrigo ist ein solcher Domo
la única manera de poder brindar habitación a toda la población mundial.
Die einzige Möglichkeit, genügend Wohnraum für die ganze Weltbevölkerung zur Verfügung zu stellen. Es ist eine Möglichkeit, die Kosten für Wohnraum zu minimieren. Das billigste Gebäude, das man konstruieren kann, ist der Domo. Gerade mit dem Zementpapier geben wir die Möglichkeit, dass sich jede Person mit ein paar Kenntnissen und wenigen handwerklichen Fähigkeiten ein Haus bauen kann.
De que cualquier persona con un poco de habilidad manual y muy poco conocimientos puede hacerse una casa.
Und so haben sie nach und nach alles perfektioniert. Das Brauchwasser ist in einem geschlossenen Kreislauf und fließt nicht ins Meer. Die Klos sind kompostierbar und der Plastikmüll wird zu Backsteinen verarbeitet, mit denen nach und nach der steile Trampelpfad befestigt wird. Es fehlt an nichts, so scheint es.
Todos los problemas de contaminación del mundo se pueden resolver. El único gran impedimento es la mente del ser humano. Es los pensamientos dominantes de la sociedad.
All diese Probleme der weltweiten Umweltverschmutzung können gelöst werden. Das einzige große Hindernis ist die Denkweise des Menschen. Es sind die vorherrschenden Ansichten der Gesellschaft. Aber wenn man versucht, das zu durchbrechen, etwas zu ändern, eine kleine Veränderung und noch eine, dann lebst du am Ende dein eigenes Leben, bestimmst über deine Zeit, und das finde ich doch ideal, über seine Zeit zu bestimmen und zu machen, was man will.
Vivimos muy bien, porque somos dueños de las cosas que nos permiten vivir.
Wir leben gut, weil wir über die Dinge selbst verfügen, die wir zum Leben brauchen. Wir haben die Dinge, die wir notwendig finden, auf ein Minimum reduziert. Jetzt leben wir mit sehr wenig. Und das widerspricht dieser Manie der Wirtschaftsleute, die die Armut nach dem Pro-Kopf-Konsum definieren, nach einem Pro-Kopf-Einkommen. Armut bedeutet nicht, wenig Geld zu haben. Wir sind nicht arm, aber haben trotzdem kaum Geld. Wir sind nicht arm, uns geht es gut.
No, la pobreza no es la falta de recursos. Nosotros no somos pobres y sin embargo no manejamos plata. Pero de hecho no somos pobres, vivimos supremamente bien.
Und doch leben Rodrigo, seine Frau und der Sohn hier allein, abgesehen von Freunden und Verwandten, die ab und zu vorbeikommen. Dennoch sehen sie sich nicht als Familie, sondern als Kollektiv, denn nebenbei wollen sie auch noch die Familienhierarchien dekonstruieren. Weitere Mitstreiter, die zuvor an dem Projekt teilgenommen hatten, haben dieses inzwischen verlassen. Doch zu viele Entbehrungen, doch zu abgelegen, doch zu familiär. Auf meine Frage nach dem Warum bekomme ich eine kryptische Antwort. Wir müssen unsere Denkweise, unser Paradigma verändern. Solange wir das nicht machen, werden wir nicht verstehen und nicht für eine andere Zukunft bereit sein. Wir glauben, dass immer alles so bleibt oder dass immer genug für alle da sein wird, wenn wir in einer wohlhabenden Gesellschaft leben. Oder wenn wir in einer armen Gesellschaft leben, denken wir immer, dass wir kein Recht auf gar nichts haben werden. Ich denke, das müssen wir ändern. Und solange wir das nicht ändern, ist das das größte Hindernis, damit sich ein solches Projekt wie unseres weiter verbreitet. Aber wenn du einmal deine Art zu denken änderst und dich dabei weiterbildest, ist das sehr einfach zu erreichen.
Alimentes con conocimiento, esto es extremadamente sencillo lograr.
Auch auf die Frage nach den Paramilitärs bekomme ich eine typisch kolumbianische Antwort, nämlich gar keine. In San Pacho zeigen Paramilitärs verstärkt Präsenz, in Form von beleibten Männern mit Goldketten, die täglich ihre Runde reiten und jeden Besucher und jedes Vorkommnis genau im Blick haben. Doch die kleine Kollektivfamilie im Bosque El Domo will davon nichts mitbekommen haben. Sie leben weiter in ihrer Abgeschiedenheit am Meer und versuchen ein Beispiel zu geben, wie man mit wenig Aufwand die Welt verändern könnte.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.